zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen, ihr Landratten, zu Distanz und Gloria. Scheiße, welche Folge haben wir überhaupt? Folge 122, 123, irgendwie sowas. Zu einer Folge Distanz und Gloria begrüßen wir euch heute. Es ist Sonntag, 20.46 Uhr. Wir nehmen wieder auf der letzten Rille auf. Und zwar sowohl zeitlich als auch, zumindest was mich angeht, dem körperlichen Zustand entsprechend. Herr Städt, ich hoffe, dir geht es ein bisschen besser. Du bist ein bisschen weniger müde als ich und ein bisschen weniger kaputt, aber da werden wir sicherlich gleich drüber reden. Ich bin sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Ich freue mich, dass alle dabei sind und lasse die Spiele beginnen.
Also, ich bin auch müde. Wer hätte das gedacht? Ich meine, es ist ja Wochenende, weißt du?
Ja.
Ist ja klar.
Ja.
Nee, tatsächlich ist es so, dass ich jetzt in der aktuellen Phase, in der letzten Phase bin hier in Essen. Das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Und das sind jetzt noch dreimal, ich muss jetzt quasi noch dreimal hinfahren und das ist jeweils Freitag bis Montag, weil der Fluglehrer, mit dem wir das machen, eben nur in diesem Zeitraum Zeit hat. Ist aber okay, weil das, der ist sehr gut. Also
und ich habe gesehen, du hast jetzt den A320 geübt und das ist keine Stimmtonhöhe, das ist nicht Kammerton A in 320 Hertz, sondern das ist ein Flugzeugmodell.
Das ist korrekt. Ja, so habe ich es noch gar nicht betrachtet, weil es ist ja gar nicht gar nicht so weit entfernt von, doch ist es, von 440 ist es schon eine weite Ecke weg.
Ja. Aber früher war Stimmtonhöhe A 365 Hertz, also das ist dann schon näher dran. Ja. Ja, also es ist französische Stimmung gewesen.
Ja, das ist aber sehr tief.
Ja, das ist auch sehr tief.
Ja, ja, jedenfalls ist das sehr, 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 ne?
Und überhaupt?
Ist was ganz anderes. Ist was ganz anderes, tatsächlich.
Also, aber hol doch mal den Nichtwissenden, die nichtwissende Hörerin, Hörer ab. Wie unterscheidet sich denn das Cockpit eines A320 von dem einer Cessna, wie wir sie geflogen sind? Also ich meine, relativ elementar, ja, das ist klar. Aber versuch's mal so konkret wie möglich zu beschreiben.
Es sind dreimal so viele Schalter drin oder eher zehnmal so viel. Aber man muss natürlich nicht alle gleich von Anfang an können. Das lernt man nach und nach. Und es geht in der aktuellen Phase auch nicht darum, A320 zu fliegen, sondern Multi-Crew-Coordination zu lernen. Das bedeutet also auch als CRM, Crew-Resource-Management, bezeichnet, dass man zu zweit die mehr als zwei ergibt in der Performance. Also quasi 2 plus 2 mehr als 2 ist. Dass man quasi nicht nur die Fähigkeiten der beiden Piloten, die im Cockpit sitzen, nutzt, sondern die sich daraus ergebenden Synergieeffekte zusätzlich noch. Das heißt, dass man das so koordiniert, dass aus dem Zweier-Personen-Cockpit sehr, sehr viel Positives an Performance rauszuholen ist. Darum geht es gerade.
Kannst du das bebeispielen? Also kannst du das beziffern sozusagen? Wie das genau aussieht.
Ja, zum Beispiel gibt es Verfahrensanweisungen, Procedures auch genannt, die man dafür erlernt erstmal. Und aktuell ist es natürlich noch nicht so, dass 2 plus 2 mehr als 1 plus 1 mehr als 2 ist, sondern eher 1 plus 1 weniger als 2 ist, weil wir das ja noch lernen müssen. So. Wie das zumindest im fliegerischen Ablauf ist, da gibt es eben dann Verfahrensanweisungen. Zum Beispiel, wenn man startet, dann wird der Flieger dem Pilot Flying übergeben. Und der Pilot Monitoring schiebt die Gase nach vorne, damit der Pilot Flying sich darauf konzentrieren kann, den Flieger auf der Bahn zu behalten, zum Beispiel, dass er nicht wegdriftet oder solche Sachen. Und dann gibt es da verschiedene Callouts, dann kommandiert der fliegende Pilot dem Pilot Monitoring, zum Beispiel, dass das Fahrwerk eingefahren werden soll und solche ganzen Sachen. Wie man das macht, dass in Stresssituationen das Beste aus der Situation rauszuholen ist, das lernen wir aktuell.
Und seid ihr da,
wenn man einen Anflug macht, da ist sehr, sehr viel zu tun und das lernt man dann.
Und macht es diese Vielzahl an Knöpfen im Cockpit leichter als in einer Cessna oder macht es das schwerer?
Natürlich viel schwerer, ist deutlich komplexer. Es ist aber ja auch ein Verkehrsflieger, da passen ein paar mehr Leute rein Und er ist auch groß und hat ein paar mehr Systeme und fliegt auch höher und länger und weiter und lauter. Aber es ist, so, ja, also das ist natürlich klar, dass das deutlich komplexer ist alles. Und man lernt da auch sehr viel Management, also
und
Flugwegmanagement, solche Sachen.
Ja. Macht dir das mehr Spaß oder weniger Spaß?
Sehr viel, doch, schon mehr. Weil es doch eher das ist, was ich beruflich dann machen möchte auch. Also jetzt in dem Cockpit, damit werde ich, in diesem Cockpit werde ich wahrscheinlich sehr lange sein jetzt, beruflich gesehen. Eigentlich nur noch in so einem Cockpit. Die nächsten 10 Jahre wahrscheinlich oder länger. Weil der Rest meiner Ausbildung in diesem Cockpit stattfindet. Also nicht in diesem, von diesem Simulator, aber in dem A320-Cockpit.
Hm. Und dann auch die ersten Flüge.
Na, genau. Und dann auch die, wahrscheinlich, wenn ich bei meinen Wunsch-Airlines beginne, wird das dann da auch das erste Flugzeug sein.
Wunderbar. Das ist doch, klingt doch sehr vielversprechend. Und wenn du dich damit wohlfühlst, dann fühlen wir uns auch mit, damit wohl, Stitt.
Ja, problematisch an der ganzen Sache, danke. Problematisch an der ganzen Sache ist nur, dass das immer früh stattfindet. Also wir haben, müssen da irgendwie, ich muss immer um 4 aufstehen und morgen muss ich 2.15 Uhr aufstehen.
Das ist ja mitten in der Nacht. Da gehen manche ins Bett.
Mitten in der Nacht. Naja, eben. Ja, als wir jetzt Samstag zum Beispiel hingefahren sind früh, da waren manche vom Feiern gerade zurückgekommen.
Aber warum? Also warum bist du so früh dahin?
Weil die Stunden, also die sind so früh geplant. 7 Uhr geht's los. Und da muss man vorher noch Briefing machen und sowas. Und dann muss man da hinfahren.
Das ist sozusagen realitätsnahes Fliegen, weil der erste Verkehrsflieger geht ja auch 6.30 Uhr. So nach dem
Motto. Ja, ja, also da musst du auf jeden Fall auch deutlich vor um 4 aufstehen. Also das ist aber nicht, liegt nicht daran, dass das realitätsnahes Fliegen sein soll, sondern dass der Simulator natürlich den ganzen Tag ausgebucht ist und einer hat halt die Frühschicht. So.
Und jetzt die Frage, die die Menschen interessiert. Wie oft seid ihr schon abgestürzt?
Selbstverständlich noch nie.
Ausgezeichnet.
Nee, ist ja auch nicht Ziel der Übung. Wir lernen aktuell auch ganz wenig so Systemfehler. Das machen wir gerade nicht. Wir lernen jetzt erstmal den Flieger kennen. Weil es geht ja, wie gesagt, aktuell nicht darum, das Flugzeug kennenzulernen so sehr, sondern eher diese ganzen Verfahrensabläufe in einem Jet, der Umstieg von einem kleinen Flugzeug auf einen Jet und auf einen Verkehrsflieger und was man da alles beachten muss, dass der ungefähr 4-mal so schnell ist. Das, darum geht es ja gerade.
Aber es ist schon beachtlich. Also ich meine, das ist natürlich bei einem mechanischen Flugzeug wie bei einer Cessna ein bisschen was anderes wie bei so einer voll durchelektronisierten wie im A320. Wie du dann aber im A320, zumindest habe ich das Gefühl, so nehme ich es gerade wahr, wirklich auch lange brauchst, um die sämtlichen Systeme zu verstehen, was du machst, wenn sie aussetzen. Ja. Also sozusagen die scheinbare Erleichterung eines Systems der Elektronik sorgt aber für eine Erschwerung in der Ausbildung, weil du auch sozusagen geschult werden musst, wie du reagierst, wenn diese Systeme einmal ausfallen sollten.
Absolut. Ja, man muss aber eben auch betrachten, dass das zu bewegende Flugzeug einfach ein großes Flugzeug ist. Da sind ein paar mehr Systeme drin als in der Cessna.
Ja, schon, aber rein mechanisch bleibt der Flugablauf ja irgendwie ähnlich. Also mal davon abgesehen, dass, dass es kein Propellerflugzeug ist, sondern halt ein Streamflugzeug, also ein Jet. Aber also diese Komplexität, die einerseits ja für eine Vereinfachung sorgen soll, andererseits aber damit durch die Vereinfachung wieder für eine übelste Verkomplexisierung sorgt, finde ich irgendwie sehr interessant.
Genau, also es ist dabei zu beachten, dass ja eigentlich die Technik die Menschen unterstützen soll, aber es ist eben dann doch so, dass man damit mit der Situation umgehen muss, dass man sehr viel überwacht, was das Gerät tut und das verstehen muss. Und das muss man halt wirklich lernen. Mhm. Ja, wenn der Autopilot an ist, musst du ihn permanent überwachen, dass er keine Scheiße baut. Das ist ja so. Du musst permanent gucken, dass das alles richtig geht.
Völlig verständlich. Ja, also du bist dementsprechend müde und deswegen machen wir auch heute nicht so lang. Das kommt mir auch entgegen, weil ich auch relativ müde bin vom Wochenende. Wir waren am Freitag in Pollditz bei Leisnig, haben Konzert gesungen und waren dann, ja.
Diese Kirche sehe ich jedes Mal, wenn ich vom Zug aus fahre und denke daran, wie er dort regelmäßig singt.
Ja, wir sind da tatsächlich eigentlich einmal im Jahr ungefähr. Und waren dann gestern in, wo waren wir eigentlich? In Bensheim bei Frankfurt. Mit dem Schumann-Quartett zusammen, was ein ganz vorzügliches Streichquartett ist. Und da haben wir ein sehr, sehr schönes Konzert vor ausverkauftem Haus gegeben. Das hat viel, viel Spaß
gemacht. Warum denn nicht drinne?
Es war wegen des Pokalfinales etwas laut um Frankfurt herum, deswegen sind wir nicht rausgegangen. Das streicht das, das hat ja gar keinen Sinn ergeben gerade. Sind dann heute sehr, sehr früh, nachdem wir gestern sehr, sehr spät ins Bett gegangen sind, wieder zurückgefahren, weil wir Termine hatten noch. Und jetzt war ich gerade schon im Gym, im Gym und habe noch ein bisschen Gewichte gestemmt. Und jetzt werde ich gleich noch einen Jingle schreiben.
So.
Müssen.
Ein Jingle,
weil wir momentan mit Amakord an einem Erlebniskonzert für Kinder arbeiten, was im Gewandhaus am, ich glaube, 17. Juni seine Premiere feiern wird, um, ich glaube, 16 Uhr. Das sind alles Angaben ohne Gewähr im Moment. Und dafür kommt die Buchidee von mir, der Text im Buch dann von Naima Merker, die du ja auch kennst. Die hat uns also die Dialoge und die Szenen geschrieben dann und wird auch regissieren, sowie Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, unter anderem aber halt auch ein Stückchen, was sich durch das Stückchen ziehen wird aus meiner Feder, was aber noch geschrieben werden muss. Und da muss ich mal ran, weil in 2 Wochen ist Premiere und die Musiker brauchen langsam die Noten, also klassische Komponistenfalle. Man ist immer spät dran. Und das muss ich heute Abend dann noch machen.
Aber er singt verschiedene Werke auch von anderen Musikern.
Ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber der Titel des Stückes ist Nachts im Gewandhaus, Amakord auf Abwägen.
Ich weiß schon, wie die Story geht. Ja. Ich habe es nämlich mitgehört, als du telefoniert hast, als wir im Auto saßen auf dem Rückweg von unserem Flug.
Ah ja, ja, siehst du. Und findest du gut?
Ist hervorragend. Also auch die Idee ist wirklich genial.
Ja, das war wieder so eine Schnapsidee, die kam einem dann so abends irgendwann. Das steht jetzt an. Deswegen, weil wir auch nicht so lange Zeit haben, Herr Stett, 3 Dinge. Die 3 Dinge, die du zuerst unter die Lupe nimmst, wenn du in ein Hotelzimmer kommst.
Ja, tatsächlich, ob das Kissen weich ist. Aber nee, als erstes, ob ich irgendwo meine Karte reinstecken muss, damit das Licht angeht.
Ja, das stimmt, das ist oft ein Problemchen. Dann also das Kissen und das dritte.
WLAN.
Okay, meine 3 Go-To-Dinge sind in dem Zusammenhang tatsächlich auch WLAN, Klimaanlage und Fenster.
Ja, Klimaanlage also, ist bei dir natürlich ein Punkt. Ja.
Klimaanlage mache ich immer als allererstes aus und öffne stattdessen ein Fenster, wenn es zu öffnen geht. Das ist leider ja, wird das ja immer bescheuerter. Das ist in Amerika mittlerweile total gang und gäbe und auch in den asiatischen Ländern, dass du die Fenster gar nicht mehr öffnen kannst. Die sind komplett zu und die lösen dann halt alles über Klimaanlagen, was ich für totalen Scheiß halte, weil die Luft einer Klimaanlage halt doch sich im Großen und Ganzen sehr unterscheidet von der Luft, die wir atmen, durch sehr. Feuchtigkeitsanteil etc. Und ich das auch überhaupt nicht schön finde.
Ich verstehe nicht, warum die verriegelt sind, was der Grund dahinter ist.
Wegen Selbstmord, tatsächlich, soweit ich weiß. Also wegen,
echt?
Wegen der Möglichkeit, dass eben da nichts passiert, dass da keiner also nicht nur Selbstmord, sondern dass auch kein Kinder oder irgendwas da rausfallen kann. Weil das wäre ja extrem teuer dann für die Häuser. Gerade in Amerika, wo du ja alles und jeden auf alles und jeden verklagen kannst, wollen die sich da, glaube ich, einfach keiner Gefahr aussetzen, da in irgendeiner Form sich haftbar zu machen. Was extrem nervig ist, aber schon auch irgendwo ein bisschen nachvollziehbar.
Ja, oft ist vieles nachvollziehbar, auch wenn man die Meinung der Person nicht vertritt, die man da verstehen muss.
Da sagst du einen sehr richtigen und wichtigen Satz.
Es ist wirklich so, das ist mir in letzter Zeit mal wieder bewusst geworden, wenn Leute sagen, ja, das kann doch aber nicht sein, so kann man das doch nicht sehen. Ich so, ja, ich sehe das auch nicht so, aber es geht ja aktuell gerade darum, das nicht zu akzeptieren, aber zu verstehen, wie kommt denn die Person auf die und die Handlungsart. Weil dann erst kann man vielleicht hergehen und sagen, pass mal auf, ich habe was und das beobachtet und so weiter und so fort. Aber man muss halt die Leute verstehen, auch wenn man deren Meinung nicht vertritt.
Ja, das Handlungsmuster auf Grundlage einer Einstellung zu einem Thema nachvollziehen zu können, das ist der erste Hebel, um vielleicht einen anderen
Lösungsansatz zu
präsentieren. Ja.
Ja, oder vielleicht auch seinen eigenen Ansatz dann mit der anderen Person zu diskutieren, um sich auch überzeugen zu lassen, falls man die andere Meinung einfach noch nicht korrekt verstanden hat oder sowas. Da kann man Rückfragen stellen.
Genau. Ja. Sehr richtig. Herr Stett, ihr hattet Konzert, habe ich gesehen.
Ja, ich saß zu dem Zeitpunkt nicht im Simulator, aber war an der Vorbereitung für selbigen.
Verstehe. Ja. Aber hast du denn
leider etwas gehört,
ob es schön war?
Es soll sehr schön gewesen sein. Also ich habe extra gleich nachgefragt. Es gibt tatsächlich auch Material dazu, was im Nachhinein betrachtet werden kann. Und es ist scheinbar gut gelungen. Ich habe es mir noch nicht betrachtet und angehört, weil ich mich da immer in die Stimmung bringen muss, weil mich das komplett aus dem rausreißt, wo ich hier gerade bin. Und ich habe in den letzten Monaten, Wochen gemerkt, dass es mich auch mal nicht besonders, selbst vor allem, wenn es sehr schön ist, nicht sehr glücklich stimmt. Ja. Und dann nehme ich mir lieber Zeit, kurz den Zug an oder sowas. Ne? Und also, weil ich dann nicht dabei bin und so. Ne? Deshalb muss ich mir einfach immer ein bisschen eine Umgebung schaffen, wo ich das gerne höre. Mit guten Kopfhörern und sowas. Das, nicht nur vom Handy einfach.
Das ist absolut verständlich.
Ich habe aber auch rausbekommen, dass ihr sowohl am 23., am 25. habt ihr ja auch ein Konzert. 25. Juni.
Jetzt greift der Herr mir gerade meine Empfehlung der Woche vorweg. Schweinerei. Da wäre ich
toll.
Da wäre ich noch drauf gekommen. Genau, also tatsächlich meine Empfehlung, ganz uneigennützig, ist zum einen die Nacht der Chöre am 23.06. in der Taborkirche in Leipzig und zum anderen sozusagen mein Antrittskonzert mit dem Kammerchor Ensemble Tonart, auch in der Taborkirche am 25.06. um 18 Uhr. Wer da nicht kommt,
hat Pech.
Genau, ist nicht da. Und wir würden dort, also wenn wir dürfen, wir werden dort ein Programm herrlichster Romantiker machen, Leipziger Romantiker. Und zwar wird Fanny Hensel einen relativ großen Anteil einnehmen, Clara Schumann wird vertreten sein, aber auch die üblichen Verdächtigen, Felix Mendelssohn-Bartholdy, der andere Schumann, Robert Schumann, Max Reger wird dabei sein, es wird dabei sein Anton Bruckner als Ausreißer, das werde ich dann im Konzert erklären, wer also lernen möchte, was Anton Bruckner mit Leipzig zu tun hat, wo er doch selber nie da war, der komme in dieses Konzert. Also da wird ganz, ganz viel sehr, sehr schöner Klang vorhanden sein. Moritz Hauptmann wird zweimal kommen mit auch einem etwas unbekannteren und einem bekannteren Stück. Ganz, ganz viele Sachen, ganz, ganz schöne Sachen. Der Chor gibt sich wahnsinnig Mühe, wir haben alle unfassbar Bock und das wird, glaube ich, eine sehr schöne Geschichte. Geht auch nicht allzu lang, ungefähr eine Stunde. Eintritt ist frei, ihr dürft am Ende das geben, was es euch wert war. Das ist ein sehr bewährtes Modell, was ich auch an anderer Stelle mit Herrn Stett zusammen schon etabliert habe. Und ich glaube, dass das eine sehr schöne Geschichte wird. Insofern, herzliche Einladung, 25.06. 18 Uhr, Taborkirche zu Leipzig.
Du hast eine Sache nur kurz unter den Tisch fallen lassen, dass am 23.06. ja die Nacht der Chöre ist, wo wir beide sehr wahrscheinlich zugegen sein werden, jeweils mit unseren Chören.
Jawohl.
Das ist eine Premiere.
Wer als uns beide also schon mal gleichzeitig anfassen wollte, der kann das dort tun. Nur nicht unsittlich, bitte. Nicht unsittlich.
Du wirst bloß etwas prominenter vertreten sein als ich, weil ich werde nur in der Zuhörerreihe sitzen.
Ach so, ja, das könnte passieren, ja. Das stimmt.
Dass du dirigierst, ist sehr wahrscheinlich, oder?
Das ist wahrscheinlich, ja. Das ist richtig.
Was auch lustig ist, ist, dass wir auch ein Konzert in der terminlichen Nähe dieser Nacht der Chöre auch in der Taborkirche hatten jetzt dieses Wochenende.
Ja.
Die ist also sehr mit guter Musik gefüllt.
Ja. Und es ist auch um mal Foreshadowing zu betreiben, nicht mehr fern, dass wir beide zusammen ein Konzert leiten werden.
Ja.
Aber dazu dann etwas später mehr, sonst wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen unübersichtlich terminlich, würde ich vorschlagen.
Das stimmt. Wobei, für Leute, die mitschreiben, 8. Juli in Leipzig reicht ja erstmal und 9. Juli in Wermsdorf. So, da wird es was geben, was wir beide gemeinsam machen.
Ist das.
Aber mehr dazu später. Nur für Leute, die mitschreiben, es gibt ja solche.
Ich habe heute, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die allerdings nicht heute passiert ist, sondern
eine Geschichte.
Am Donnerstag. Und zwar
Tag.
War das eine Sache.
Schön.
wo ich, also die ich mir eingeschrieben habe in meinem Podcast, also ich schreibe mir manchmal Stichpunkte auf, worüber ich gerne reden will, als das Imperium schlägt zurück. Und ich verspreche dir, die Geschichte hält, was der Titel verspricht. Folgendes trug sich zu. Ich fuhr mit dem Fahrrad zur Probe. Bog aus meiner Straße aus und an derselben Stelle, wo neulich dieser Radfahrer mich überholt hat und mich erkannte als Sänger von Amakurt, ja, an dieser Stelle verengt sich die Fahrbahn etwas. Die Fahrradfahrer haben einen gestrichelten Fahrradweg, sodass die Autofahrer, wenn es eng wird, ausweichen können. Ja, also wenn es zu eng wird, können die ein Stückchen
müssen.
Naja, nicht ganz, weil wenn dort ein Fahrrad ist, hat natürlich der Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg Vorfahrt. Dafür ist er ja da. So,
ja,
so
ja.
Die Grundsituation. Ich bog da also ein und da kam mir ein Auto entgegen, das machte es relativ knapp. So, das war aber nicht das Problem, das haben wir irgendwie geschissen gekriegt. Und dann kam dahinter noch ein Auto und der hat mich angehupt. Wo ich dachte, du dumme Sau, ja, ich habe hier recht gerade, du hast mit der Situation gar nichts zu tun gehabt. Und er hat mich dann überholt und ich habe dem hier so ein freundlich gemeintes Handzeichen gegeben und habe mich aber geärgert, dass der dann weg war. Und fuhr dann so meinen Weg Richtung Probe und der führt mich unter anderem an einem Pennymarkt vorbei. Und an diesem Pennymarkt sah ich also eben jedes Auto stehen und den Autofahrer, der gerade seinen Wagen wegbrachte und dachte, das ist kein Zufall, das Schicksal will dir etwas sagen. Und bin zu diesem Auto gefahren und habe mein Fahrrad direkt dahinter geparkt, sodass er also auf jeden Fall nicht ausparken konnte. Und wartete, bis er wiederkam. Und er sah mich etwas verständnislos an. Und ich bin auf ihn zugegangen und habe gesagt, Sie hatten gerade eine verkehrstechnische Frage an mich.
Ja, sehr gut.
Und wer uns kennt und wer auch Georg-Christoph Bitter kannte, weiß, dass das quasi ein Zitat ist, was aber sehr gut funktioniert hat in dieser Situation. Ja. Ich würde den Fahrer schätzen, vielleicht so 1-2 Jahre älter als ich, Anzugträger, ja, also auch sehr wichtig offensichtlich, völlig überfordert mit der Situation. So, und dann habe ich gesagt, ich war gerade der Fahrradfahrer, den Sie angehupt haben. Ach so, ja. Naja, dann dachte ich, okay, jetzt hast du ihn. Und habe gesagt, wissen Sie was? Ich bin Fahrlehrer und Sie wissen, dass ich Sie wegen rücksichtslosem Fahren eigentlich jetzt anzeigen könnte. Ihr Nummernschild habe ich, kein Problem. Und der, ach so, sorry, Digga, es kommt nicht wieder vor.
Wissen Sie was? Ich bin Fahrlehrer. Das ist gut.
Das war tatsächlich in dem Moment ich hatte mir das auf dem Fahrrad so überlegt, als ich dann Richtung dieses Pennymarktes fuhr, was würdest du machen, wenn du dem jetzt nochmal begegnest? Da kann ja keiner ahnen, dass das wirklich passieren würde.
Ja.
Und ich dachte, nee, das kann kein Zufall sein, das musst du jetzt ausspielen. Aber dieses Gesicht, als ich sagte, ich bin Fahrlehrer, Sie wissen, dass ich Sie jetzt eigentlich anzeigen könnte wegen rücksichtslosem Fahren, unabhängig davon, ob das stimmt oder nicht. Ich bin mir sicher, das stimmt bestimmt, aber ist egal. Aber alleine die Gesichtsfarbe aus seinem Gesicht weichen zu sehen und dieses ratlose, sorry, Digga.
Aber das macht er nicht wieder, der hupt nicht mehr irgendwie Leute sinnlos an, glaube
ich. Das war die Intention dahinter. Dass die Leute sich wirklich einfach mal überlegen, wann ist es sinnvoll. Ich kann auch dieses sinnlos Gehupe nicht ab. Also wenn man Leute sieht irgendwie, die man kennt, dann zu hupen. Weil was passieren kann, ist, dass irgendjemand erschreckt, irgendjemand einen Fahrfehler macht daraufhin, irgendeinen Unfall baut und dann bist du immer mit dran. Weil du, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Und das ist nicht ungefährlich. Mhm. Wenn da jemand im Affekt irgendwie denkt, oh verdammt, ist da irgendjemand nach rechts wegzieht oder irgendwas, du bist immer mit dran.
Ja, nicht nur das, außerdem ist es halt, dass es eine Gefahr ist, nicht nur, dass man dran ist, darum geht's ja.
Und es ist, es bleibt einfach Paragraph 1 zur Straßenverkehrsordnung, gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr. Und es gibt so viele, pardon my French, Arschgeigen, die das einfach nicht hinkriegen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen, auch einfach mal ein bisschen entspannter zu fahren. Also es geht ja jetzt nicht darum zu schleichen, aber einfach zu sagen, okay, dann lasse ich den halt mal rein, dann habe ich jetzt halt mal nicht, also ich meine, ich verstehe, dass es manchmal Situationen gibt, wo man halt es eilig hat vielleicht, aber das darf nie ein Grund sein, andere unter Druck zu setzen im Straßenverkehr.
Oder auch dieses belehrende Hupen,
ja.
Das finde ich auch, oder auch dieses belehrende irgendwelche Handzeichen machen. Da ist es tatsächlich auch so, das habe ich auch schon zwei, drei Mal gemacht, wenn mir irgendjemand so ein belerntes Handzeichen von Straßenrand her gemacht hat. Als Radfahrer halte ich da sowieso immer an und frage, was das Problem ist. Das mache ich immer. Und als, weil manchmal ist es ja auch so, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das ist klar. Aber es ist so, dass als Autofahrer habe ich jetzt auch schon zweimal gemacht, dass ich dann rangefahren bin, in der nächsten Ecke hingegangen bin, habe genau das gesagt, was du gesagt hast. Sie haben eine Frage an mich.
Genau. Und das reicht meistens schon, um die Leute so aus dem Konzept zu bringen, dass da gar nichts mehr kommt. Vor allem auch, die sind ja oft so aufgeblasen. Und wenn du das total freundlich sagst, dann können die auch mit ihrer Wut nirgendwo hin. Weil warum sollen sie dich anscheißen? Wenn du total nett fragst, was ist denn das Problem jetzt hier? Und dann siehst du wirklich, wie die so erstmal Luft ablassen müssen. So diese...
Ja. Also, die meisten wollen ja auch wirklich einfach nur Stunk verbreiten. Ne?
Wenn man da nicht mitspielt. Naja, aber tatsächlich vielleicht interessante Info, ich weiß nicht, ob du das weißt, habe ich auch vor einiger Zeit erst gelernt. Als Fahrradfahrer hat man keine Vorfahrt auf dem Zebrastreifen.
Nee, du bist ja, bist, nein, nein, du, du hast nur auf dem Fuß, nur der Fußgänger haben, das muss absteigen.
So ist es. Und es gibt so viele Fahrradfahrer, die das entweder nicht wissen oder gepflegt ignorieren und einfach über den Fußweg, also über den Fußgängerüberweg drüber brettern, dass man denkt, also wenn da einer mal durchzieht aus Versehen am Auto, dann ist das mindestens eine 50-50-Sache. Also die haben da keine Vorfahrt.
Ja. Ja, du kriegst immer als Autofahrer eine Teilschuld, das was auch korrekt fertig ist, weil du bist in dem deutlich höher motorisierten
Fahrzeug. Ja, aber ich muss sagen, ich finde das nicht gut, weil es gibt manchmal wirklich eindeutige Sachen, wo der Autofahrer nicht für verantwortlich gemacht werden kann oder sollte.
Nee, aber in so einer Situation schon.
Also, ja, aber klar. Also genau. Du fährst ja nicht rücksichtslos über einen Fußgängerüberweg, einfach nur um dem Fahrradfahrer zu zeigen, dass er gerade Unrecht hat. Das ist zum Beispiel das, was ich meine. Also ich bin ja nicht dafür da, im Straßenverkehr andere Leute zu erziehen. Ich bin jetzt auch keiner normalerweise, der auf der Autobahn, wenn dir einer hinten schon im Kofferraum hängt mit Lichthupe und Linksblinken, der dann auf die Bremse geht, um dem dann noch zu zeigen, was passieren könnte jetzt. Also das ist ja sinnlos, hanebüchen gefährlich. Das wäre ja schön blöd. Aber es gibt ja Leute, die das dann so drauf haben, da noch Erzieher zu spielen. Und es gibt tatsächlich einfach Leute, die fahren wie gesenkte Säue und das ist tatsächlich auch nicht so cool. Ich habe es gerade wieder in Italien gemerkt, so sehr wir uns in Deutschland an diese unbegrenzte Tempo-Geschichte halten, aber es funktioniert einfach im Straßenverkehr deutlich entspannter, wenn es ein Tempolimit gibt. Und das ist für mich Grund genug zu sagen, es ist sinnvoll, das hier einzuführen. Das hat bei mir gar keine unbedingten Klimagründe, aber ich merke einfach, in der Schweiz, in Österreich, in Italien, wenn jetzt keine krassen Unfälle passieren, dann stehst du dort einfach nicht im Stau, weil sich dort keiner verbremst bei 120 oder 130. Mhm. Das passiert dort nicht. Wenn du aber natürlich jemanden im Rückspiegel hast, der da mit 300 Sachen angeflogen kommt und du, also bestes Beispiel, ich habe ein Überholmanöver gestartet, ich glaube, was hatte ich, 160, 170. Und das braucht halt auch immer eine Sekunde, bis du die Leute überholst, wenn du jetzt nicht 100 km/h schneller bist als die. Und da kommt dann halt einer mit 240 von hinten angepfiffen und steht schon auf der Lichthupe. Bloß, wo soll ich denn hin, wenn neben mir noch das Auto ist, was ich gerade überhole? Also unnötig gefährlich einfach. Mhm. Und deswegen, also ich bin grundsätzlich schon, glaube ich, eher für ein Tempolimit tatsächlich. Weil so riesig ist der Unterschied auch nicht in der Zeit. Ob ich die 10 Minuten am Ende spare oder nicht, dafür alle anderen zu gefährden. Und es ist nun mal, alles über 140, 150 wird dann halt irgendwann auch gefährlich, weil die kleinsten Ablenkungen schon reichen, um wirklich großen, großen Schaden anzurichten.
Ja. Also das Tempolimit geht ja auch nicht auf Zeit, da geht es eher darum, dass Leute gerne schnell fahren wollen, legal.
Ja, na, ich finde auch dieses, tatsächlich das Klima-Argument finde ich nicht wirklich haltbar in dem Zusammenhang. Weil das, was du, weil es auch in Leipzig in der Stadt ein bisschen darum geht, wir reduzieren quasi die Emissionen, indem wir die Grundgeschwindigkeit der Autos reduzieren. Das haut aber nicht ganz hin, weil du dadurch als Auto auch oft, trotzdem oft stehst. Und wenn du langsamer fährst, also ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, da bin ich zu wenig drin, das müsste man mal querrechnen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du da so viel sparst, als dass sich das wirklich lohnt.
Ich denke, man würde mehr sparen, wenn es Alternativen gäbe zum grundsätzlichen Autofahren.
Absolut, da bin ich total bei dir.
Nicht quasi das Autofahren unattraktiver machen, dadurch, dass es dann länger dauert, sondern andere Wege finden.
Ja.
Darum geht's. So, gut, apropos wir, andere Wege
finden. Ich wollte gerade sagen, genau. Wir sappeln hier schon wieder fast eine halbe Stunde, deswegen vielleicht so langsam zum Ende. Herr Stett, was steht bei dir diese Woche an, außer Simulatorfliegen? Hast du noch irgendwas Besonderes vor, was du mit uns teilen möchtest?
Kunstflug.
Kunstflug?
Kunstflug, Dienstag.
Habt ihr eigentlich mal einen G-Flug gemacht? Also sozusagen mal so dieses...
Das machen wir Dienstag.
Ach, das kommt da auch? Da bin ich darum,
ja, aber nicht in einem großen Verkehrsflieger, sondern
im Kampfjet.
Ja, das wird selbstverständlich gemacht.
Ja. Nee, in welchem Flieger macht ihr das? Im Kampfjet nicht?
Ja, nee, sonst ist nee, so eine Cessna-Klasse von der Größe, aber halt ein Kunstflieger.
Ja, genau. Ja,
grob 115a für die, die es interessiert.
Herrlich. Wir verkrümeln uns die kommende Woche ins Studio, wie sagt man, CD-Studio, Aufnahmestudio und basteln an unserer Josquin-CD fertig. Hoffentlich, die dann hoffentlich entweder dieses oder spätestens im Frühjahr nächstes Jahr rauskommen wird, die eigentlich 2021 zum 500. Todestag schon rauskommen sollte, aber durch diverse Hemmschuhe dieses nicht geschafft hat. Und dann schauen wir mal. Dann gehe ich am Wochenende diese Woche Ballon fliegen, wenn alles gut geht.
Ballon?
Mhm. Mein Papa hat das letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt gekriegt von der Familie. Und da müssen aber ein paar mit, dass sich das auch wirklich lohnt. Problem ist, du fängst dann um 4 an, schon aufzubauen, damit du halt mit dem Morgengrauen sozusagen diese Fahrt machen kannst am Ende. Das wird also ein kurz beschlafener Samstag. Aber ich denke, die Erfahrung wird es wert sein. Werde ich dann auch berichten, gegebenenfalls.
Das denke ich auf jeden Fall, dass das wert sein wird. Ich bin gespannt.
Also Empfehlungen hatten wir. 3 Dinge haben wir. Dann kommt jetzt dein lyrischer Akkus, Herr Stett.
Und ich eine wünsche, wunderschöne Woche.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Auch von meiner Seite eine wunderschöne Woche. Seid lieb, macht Musik, genießt das Wetter, so man es genießen kann. Und esst auch mal ein Eis. Jetzt, Herr Stett.
Unbedingt. Also, letzte Woche hatten wir ja das Gedicht für Julius am 27.12.1995.
Halt, stopp. Ich muss kurz intervenieren, wir haben noch keinen Folgentitel.
Bitte.
Aber wir könnten die Folge Das Imperium schlägt zurück nennen.
Das machen wir.
Gut.
Und dieses Mal heißt das Gedicht Ankunft von Rosa am 3. Mai 2001. Ein stilles Lächeln leuchtet sanft im Raum. Noch traumverloren, gegenwärtig kaum. Und doch, 10 Finger halten wacker fest, was sich begreifen und besaugen lässt. Laut zeigt die Stimme dieses Dasein an. Hier ist ein Mensch, der nicht mehr warten kann. Sein Boot liegt jetzt mit uns im Strom der Zeit. Die Leinen los, wir sind zur Fahrt bereit. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.